Haldenwang überwacht nicht hinter verschlossenen Türen und diskret bestimmte Dinge, sondern er gibt ständig Interviews, interveniert ständig in die Öffentlichkeit, sagt zum Beispiel, der Verfassungsschutz arbeitet daran, die Meinungsumfragen für die AfD zu verändern oder dies oder jenes. Und das ist das Problem an seinem Arbeiten, auch auf Basis der jetzigen Rechtslage, dass er nicht nur irgendwas beobachten will, sondern die Meinungsbildung des Volkes steuern will. Ein Geheimdienst will die Demokratie steuern. Und das ist irre. Und das ist mit Sicherheit rechtswidrig.
Sagt Matthias Brotkorb.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.
Hallo, hier ist Alexander Margier. Ich bin der Chefredakteur von Cicero und habe heute einen guten Bekannten zu Gast, nämlich unseren Autor Matthias Brotkorb. Wir haben ja schon zwei Podcasts zusammen bestritten, nämlich in Form von eher nicht ganz so ernsthaften Jahresrückblicken. Diesmal ist es allerdings ganz anders, denn ich möchte mit meinem Gast über ein Buch sprechen, das soeben von ihm erschienen ist. Es trägt den Titel Gesinnungspolizei im Rechtsstaat und handelt vom Verfassungsschutz als, Zitat, Erfüllungsgehilfen der Politik. Herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Matthias, vom Bundesverfassungsschutz ist in den vergangenen Jahren und Monaten ziemlich viel die Rede gewesen, wahrscheinlich sogar mehr, als es dieser Behörde recht sein dürfte. Richtig los ging es im Herbst 2018. Damals stand noch Hans-Georg Maaßen an der Spitze des deutschen Inlandsgeheimdienstes und der wurde entlassen, nachdem er behauptet hatte, bei damaligen Ausschreitungen in Chemnitz wäre es nicht, wie in den Medien behauptet, zu ausländerfeindlichen Hetzjagden gekommen. Maaßen musste also gehen, sein bisheriger Vize Thomas Haldenwang folgte ihm nach und seither ist trotzdem keine Ruhe eingekehrt beim Verfassungsschutz. Was vor allem daran liegt, dass diese Behörde immer übergriffiger gegenüber den Bürgern zu werden scheint und entsprechende Kritik auf sich zieht. Mich würde als erstes interessieren, wann und warum hast du dich überhaupt zum ersten Mal mit der Arbeit des Verfassungsschutzes auseinandergesetzt und wie kam es dazu?
Ja, das ist im Prinzip eine Folge der Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus. Also man kann sich mit Rechtsextremismus in Deutschland eigentlich nicht beschäftigen, ohne auch mit dem Verfassungsschutz zu tun zu haben. Und das war vielleicht so im Jahr 1998, SPD-Parteitag in Mecklenburg-Vorpommern. Und es tauchte auf Ronny Grubert, damals NPD-Landesvorsitzender. Der hatte ein ganz großes Ding am Start. Der hatte damals auch als Landesverband Mecklenburg-Vorpommern der NPD eine Kooperation wie mit Nordkorea, der wollte also irgendwie ein ganz großes Ding drehen. So. Jedenfalls tauchte der auf dem Landesparteitag auf und sagte so, er will mit Harald Ringsdorf sprechen, dem damaligen SPD-Vorsitzenden. Und haben wir natürlich nicht gemacht. Und dann, ich war so JUSO-Vorsitzender, glaube ich, noch und gut in Geschichte gewesen. Da habe ich gesagt, los, Jungs, jetzt, ihr seid mein Publikum und ich mache den jetzt fertig so. Und dann habe ich versucht, den mit meinem Abiturientenwissen politisch zu erledigen. Und ich bin so gnadenlos gescheitert, ging also wie ein frisierter Pudel da von der Veranstaltung weg. Und dann fing ich an, mich mit der NPD, dem Rechtsextremismus, auseinanderzusetzen, in dem Zusammenhang auch mit dem Verfassungsschutz. Und das Thema hat mich eigentlich da nicht mehr losgelassen seit dieser Zeit. Hab dann ein Internetportal aufgebaut, Endstation Rechts, die Fake-Mode-Marke Dorch-Heilack. Ja, und war dann auch in dem Zusammenhang auch öfter mal Referent im Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln oder in Brandenburg, Niedersachsen, also hatte mit der Behörde zu tun. Also auf die Art und Weise bin ich damit in Kontakt gekommen.
Erstaunlich, dass ein NPD-Funktionär zu einem SPD-Parteitag gelangen konnte überhaupt. Also heute reden wir drüber, ob man mit Leuten von der AfD sich öffentlich streiten darf. Wie kam es denn dazu? Das hat jetzt zwar mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber kommt mir einigermaßen bizarr vor, diese Geschichte.
Ja, warum eigentlich? Also es war Sommer, das war ein öffentlicher Veranstaltungsort. Und da sind die Kameraden hingeschlurft. So, und das war gut. Da hat sich auch niemand drüber aufgeregt. Also den hat man natürlich vom Hausrecht Gebrauch gemacht und gesagt, du kommst hier nicht rein. Und dann war gut. Aber da hat keiner irgendwie rumgeheult und sich in die Hosen gemacht und die Polizei gerufen. Das war gar kein Problem.
Ja, jetzt erstmal zurück zum eigentlichen Thema. Vielleicht sollten wir am Anfang unseres Gesprächs erstmal klären, was überhaupt die Aufgaben des Verfassungsschutzes sind und zu welchem Zweck er gegründet wurde. Die Behörde ist als solche ja, das lernt man in deinem Buch, eher ein Ausnahmefall. In vielen anderen europäischen Ländern gibt es sowas Vergleichbares überhaupt nicht.
Ja, das stimmt und stimmt auch irgendwie nicht. Also natürlich haben alle westeuropäischen oder westlichen Demokratien einen Inlandsgeheimdienst, aber keiner ist bisher auf die Idee gekommen, sowas zu machen wie die Deutschen. So. Und die Besonderheit ist folgende, dass in den anderen westlichen Demokratien der Inlandsgeheimdienst tätig wird, wenn Bürger politisch motivierte Straftaten gegen die Staatsordnung begehen oder vorbereiten. Also es ist immer der Rechtsbruch des Entscheidungskriteriums. Und in Deutschland ist man auf die Idee gekommen, nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, das reicht uns nicht. Wir sind besonders gründlich nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs. Wir schreiten bereits ein in dem Moment, wo wir vermuten, jemand könnte irgendwann sich gegen die Staatsordnung richten.
Kam das aus der deutschen Politik heraus oder war das eine Sache, die sozusagen von den Alliierten den Deutschen auferlegt wurde?
Nee, auferlegt nicht. Es war eher so, dass die Alliierten in einem Polizeibrief die Rahmenbedingungen abgesteckt haben dafür, also dass man einen Inlandsgeheimdienst braucht. Das war schon auch in der deutschen Verfassungsdebatte klar. Aber sozusagen diese besondere Wendung, die hat mit Karl Mannheim, Karl Löwenstein, mit verschiedenen Intellektuellen zu tun, die wegen der Erfahrung aus dem Zweiten Weltkrieg eben Deutschland angeraten haben, ganz besonders gründlich da beim Schutz der Demokratie zu sein. Und wir sind bis heute wir sind die Einzigen, die es so machen und wundern uns darüber, dass uns auf der Autobahn so viele Geisterfahrer entgegenkommen.
Wie ging es denn los beim Bundesverfassungsschutz damals? Wann ist der gegründet worden? In welchem Jahr?
Der ist nämlich recht, dann sind 51 gegründet worden mit ungefähr 100 Mann. Heute sind wir beim Bundesamt für Verfassungsschutz bei über 4.000. Das hat sich also in der Zeit vervierzigfacht. Wenn ich mich recht entsinne, war es ja so, dass der erste Chef des Verfassungsschutzes, also eine lustige Behörde, das er in den 50er Jahren rüber gemacht hat in die DDR. Ja? Also der kam dann auch wieder zurück, wurde verknackt und so. Also es geht schon, der Verfassungsschutz geht schon mit solchen absurden Sachen los. Also so, ne? Also so wie Maaßen heute verfolgt wird von der Behörde, ist damals der erste Behördenchef, ist in die Zone abgehauen.
Ich habe es ja eingangs bereits gesagt, seit einiger Zeit ist der Verfassungsschutz in die Kritik geraten. Und zwar, weil er sich Dinge anmaßt, die offenbar weit über seine Kompetenz hinausgehen. So jedenfalls lautet der Vorwurf. Und du selbst sprichst in deinem Buch von einem, ich zitiere, Erfüllungsgehilfen der Politik und von einem, und jetzt zitiere ich nochmal, Verschwörungstheoretiker im Auftrag des Staates. Das ist ziemlich starker Tobak. Was wirfst du dem Verfassungsschutz konkret vor?
Ach, das ist gar kein Vorwurf. Ich würde sagen, das ist eine nüchterne analytische Rekonstruktion der Wirklichkeit. Also wenn man sich überlegt, das ist ein wichtiger Punkt in dem Buch, dass ich da versuche dafür zu plädieren, sich von einem normativ überladenen Begriff der Verschwörungstheorie zu verabschieden. Und man muss ja mal erklären, warum der Verfassungsschutz zu so etwas kommt, wie dass er dann wenige Monate nachdem sein alter Chef ausgeschieden ist, den alten Chef verfolgt. Das erinnert ja so ein bisschen an ein Drehbuch eines Films von Monty Python oder so, ja? Und die Frage ist, was ist der Grund dafür, dass sowas passiert? Und das liegt in der Logik der Behörde selber. Warum? Eine Verschwörung ist eine geheime Absprache von Menschen. Eine Verschwörungstheorie ist der Versuch, so eine geheime Absprache zu erklären. Und genau das ist der gesetzliche Auftrag des Verfassungsschutzes. Er geht davon aus, dass es Verfassungsfeinde gibt, die sich geheim verabreden, um die Republik umzustürzen. Und der Auftrag des Verfassungsschutzes ist es, solche Verschwörungen aufzudecken, also Theorien über Verschwörungen zu entwickeln. Also insofern, wenn ich sage, das sind Verschwörungstheoretiker, ist das gar nicht polemisch gemeint, sondern das ist analytisch einfach völlig korrekt. Und die Schwierigkeit ist ein bisschen, dass es halt berechtigte und unberechtigte Verschwörungstheorien gibt. Es gibt solche, also nehmen wir zum Beispiel das Attentat von Stauffenberg auf Hitler, das war eine Verschwörung, darüber eine Theorie zu entwickeln, ist berechtigt, weil es hat es gegeben. Und dann gibt es, was weiß ich, Chemtrails oder so, das ist Balabala, das ist eine unberechtigte Verschwörungstheorie. Und das Problem des Verfassungsschutzes ist, dass er erkennbar, anhand der Fälle, die ich durchgegangen bin, erkennbar, permanent, von der berechtigten in die unberechtigte Verschwörungstheorie kippt und sich genauso verhält wie seine Untersuchungsobjekte. Also, oder jedenfalls die schlechteren seiner Untersuchungsobjekte. Und das ist natürlich für eine Demokratie fatal, wenn eine so wichtige Behörde wesentliche Teile ihrer Arbeit aus Halluzinationen ableitet.
Hat der denn überhaupt schon mal eine Verschwörung aufgedeckt? Also ich erinnere mich natürlich, wir erinnern uns alle an den NSU-Fall, der ja bis heute so ziemlich opak ist. Man weiß eigentlich bis heute nicht genau, welche Rolle der Verfassungsschutz dabei selbst gespielt hat. Gibt es sowas wie eine Erfolgsgeschichte auch des Bundesverfassungsschutzes oder zumindest von Landesämtern für Verfassungsschutz?
Naja, also so großartig finde ich das nicht, wobei man das kaum fair beurteilen kann, weil ein Geheimdienst natürlich, das folgt aus dem Namen, im Wesentlichen geheim operiert. Ich meine, Thomas Haldenwang ist ein bisschen dabei, die Idee des Geheimdienstes in dieser Hinsicht zu zerstören.
Das ist der amtierende Verfassungsschutz.
Ja, muss man vielleicht sagen, weil er eine Pressekonferenz nach der anderen gibt. Das ist für einen Geheimdienstchef, ist das komisch. Also am besten sollte man von dem eigentlich so wenig wie möglich merken, damit seine Behörde ungestört arbeiten kann. Also insofern gibt es da bei Thomas Haldenwang, dem neuen Verfassungsschutzchef, eine neue Linie. Aber ansonsten arbeiten die ja schon ziemlich verdeckt und versuchen möglichst alles vor der Öffentlichkeit geheim zu halten. Deswegen kann man das, glaube ich, gar nicht so richtig fair beurteilen. Durchaus denkbar, dass der Verfassungsschutz im Laufe seiner Geschichte auch den einen oder anderen Treffer gelandet hat.
In deinem Buch gehst du sehr detailliert darauf ein, dass der Verfassungsschutz nicht zwischen den Begriffen Radikalismus und Extremismus zu unterscheiden vermag. Warum ist es überhaupt so wichtig, dass man hier eine Trennung vornimmt?
Ja, da muss man sich bewusst machen, dass der Verfassungsschutz eigentlich nur ein Instrument hat und das sind Worte. Er kann nicht verhaften, er kann nicht anklagen, er kann nichts machen, außer die Öffentlichkeit über seine Verdachtsmomente zu informieren. Das läuft am Ende darauf hinaus, dass er also Organisationen oder Personen mit Stigmata versieht und diese Personen oder Organisationen sozial auszugrenzen und in die Enge zu treiben.
Okay, das würde aber heißen, dass es sich um eine Art Denunziationsbehörde handelt.
Na, ich würde sagen, das trifft die Rechtslage ziemlich genau. Also das ist der Auftrag der Behörde. Sie soll missliebige Personen oder verdächtige Personen öffentlich denunzieren. Und genau, wenn das so ist, dann kommt auf die Worte alles an. Radikalismus bedeutet, wenn man in die Veröffentlichung des Verfassungsschutzes guckt, dass man ein unbescholtener Demokrat ist, aber den Zustand der Republik deutlich verändern will. Aber nicht gegen die Prinzipien Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaat verstößt. Also völlig legitim, alles gut. Extremist würde bedeuten, laut Äußerungen aus dem Verfassungsschutz, dass ich diese drei Verfassungswerte angreife. Demokratie, Menschenwürde oder Rechtsstaat. So.
Jetzt, aktiv angreifen.
Ja genau, aber ich muss also dagegen vorgehen. Es ist nach der Verfassungsordnung erlaubt, sowas zu denken. Ich darf also komisches Zeug denken.
Und auch artikulieren.
Auch artikulieren, aber ich darf das nicht in eine Bestrebung münden lassen. Bestrebung, so steht es im Gesetz, also ein aktives Handeln gegen die Verfassungsordnung. Das darf ich nicht. So.
Also um es konkret zu machen, ich darf mich auf den Marktplatz stellen und sagen, ich möchte das Kaiserreich zurückhaben, aber wenn ich dann tatsächlich, wie die Reichsbürger das machen, mich zu einer Gruppe zusammentue und Aktionen unternehme, die dieses Ziel tatsächlich irgendwie in zumindest plausibel erreichbare Nähe bringen, dann geht das nicht. Das
genau.
So könnte man es sagen.
Ja, so könnte man das ungefähr sagen. Ist natürlich jeder Einzelfall immer anders, aber ja. So ungefähr kann man sich einen Reim drauf machen. So, und jetzt beginnt es aber. In derselben Broschüre sagt dann der Verfassungsschutz als quasi als Schlussfolgerung, also sind Radikale verfassungsuntreu und Extremisten rechtsuntreu. So, und da beginnt der Knoten und der Brei im Kopf. Das ist völlig Ballaballa, das ist völliger Blödsinn. So, also auf der einen Seite sagt man, Radikale sind legitim, alles in Ordnung, aber sie sind verfassungsuntreu. Ja, dann sind sie nicht legitim, das ist Quatsch. Ein Verfassungsuntreuer ist ein Verfassungsfeind. Und genau damit, indem ich den Begriff des Radikalismus plötzlich selber als Verfassungsschutz für sowohl legitim als auch illegitim erkläre, weil es eigentlich Verfassungsfeindschaft bedeuten soll, fange ich selber an, die Grenzen zwischen dem Legitimen und dem Illegitimen zu verschieben. Und das heißt, solche Gummibegriffe führen dazu, dass im Prinzip am Ende jeder in den Blick des Verfassungsschutzes kommen kann, weil es keine klare, scharfe Trennlinie gibt.
Ist das vielleicht sogar beabsichtigt?
Das ist echt eine gute Frage. Also ich habe den Verfassungsschutz ja auch auf diese Widersprüche aufmerksam gemacht. Letztes im Rahmen der Recherchen zu meinem Buch. Und dann haben sie mir einen Brief zurückgeschrieben und gesagt, ja, nee, wir haben gar nicht Radikalismus definiert. Dann sage ich ja dann nächstes Mal in eurer Broschüre, da steht es dort drin, ihr sagt, ihr Radikalismus heißt. Sagen sie, nee, das ist keine Definition. Das haben wir nun mal so dahin geschrieben. Die wollten also ums Verrecken nicht zugeben, dass sie da völligen Unfug geschrieben haben. Und ich kann es nicht sagen, ob das komplettes intellektuelles Unvermögen ist oder ob es sogar Absicht ist, die Begriffe so widersprüchlich und beliebig zu halten, dass sie damit machen können, was sie wollen. Ich kann es nicht sagen.
Es existiert ja seit einiger Zeit eine neue Extremismuskategorie, nämlich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Jetzt warnen ernstzunehmende Staatsrechtler auch, damit würden Regierungskritiker zu Extremisten abgestempelt. Siehst du das auch so?
Das ist hundertprozentig so. Also man muss sich ja nur die Geschichte dieser Kategorie ansehen. Oder erstmal fangen wir wieder beim Begriff an. Delegitimierung des Staates. Den Blödsinn erkennt man daran, wenn man es ausspricht. Den Staat zu delegitimieren, das ist ein Merkmal für alle Formen von Extremismus. Das ist ja der Sinn, den demokratischen Rechtsstaat zu delegitimieren. Also kann das keine Sonderform von Extremismus sein. Damit beginnt es schon, man braucht das eigentlich gar nicht so. Und dass das ersonnen wurde, um ja, zu robuste Kritik am Handeln der Regierung oder des Staates zu äußern, das sieht man erstens daran, wann das entstanden ist, diese Kategorie, mitten in den Corona-Protesten.
Ja.
So. Ich würde sagen, das war eine panische Überreaktion des Geheimdienstes. Die wollten halt auch 21 ihren Beitrag leisten zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Da waren alle Behörden ganz fleißig und ganz dienstbeflissen. Und Thomas Haldenwang wollte auch was abliefern.
Also es sollte konkret gegen die sogenannten Querdenker gehen damals.
Ja, Was heißt sogenannte Querdenker? Ich sag mal, das richtete sich gegen die Leute, die auf den Straßen gegen die Maßnahmen des Staates demonstriert haben. Und heute ist ja offensichtlich und viel entspannter diskutiert, dass es da manches Übertreiben, manches Überziehen gab durch den Staat. So. Aber also der erste Hinweis darauf, dass das illegitim ist und komische Hintergründe hat, ist das. Der zweite ist nur ganz anderes. Es gibt eine Veröffentlichung des Verfassungsschutzes NRW. Da kommen die sogar ins Plaudern, wann die sich den Quatsch ausgedacht haben. Und da sagen sie, das ging ja schon viel früher los. Das ging ja schon los mit Stuttgart 21. Als damals irgendwelche grünen Leute dagegen protestiert haben, den Bahnhof umzubauen. Und da schreiben die, das waren Wutbürger, die die gesamte demokratische Ordnung infrage gestellt haben, indem sie gegen diesen Umbau des Bahnhofs demonstriert haben. Deswegen muss einem klar sein, dass diese Kategorie, die richtet sich nicht nur gegen vermeintlich Rechte. Die kann genauso mobilisiert werden gegen vermeintlich Linke, immer dann, wenn es einem irgendwie in Kram passt. Also die Entstehungsgeschichte und der Anlass für das Entstehen dieser Kategorie, die zeigen ganz klar, dass das am Ende auch auf Regierungskritik abzielt.
Ja, genau, das wollte ich gerade fragen, weil das ist ja ein Graubereich, das verschwimmt da ja alles. Also wo sozusagen endet, ich sag mal, zulässige Regierungskritik und beginnt dann das, was sich halt Delegitimierung des Staates nennt?
Das kann ich nicht beantworten, weil es der Verfassungsschutz auch nicht beantwortet. Das ist ja wieder so ein Gummibegriff. Insofern liegt doch einiges dafür, vielleicht spricht doch einiges dafür, dass das Absicht ist, um unangreifbar zu sein und machen zu können, was man will. Also in einem der Verfassungsschutzberichte wird zum Beispiel auch, wenn jemand Geld gesammelt hat und Sachspenden und ins Ahrtal gefahren ist, um Leuten zu helfen, die von der Überschwemmung betroffen waren, wurde denen auch gesagt, du delegitimierst den Staat. Warum? Weil du zeigst ja dadurch, dass du nicht daran glaubst, dass der Staat alles im Griff hat. Das kennt man aus der DDR, ja, dass also der tiefe Glaube an die Fähigkeit der Avantgarde der Arbeiterklasse hier leider bei diesem Subjekt nicht vorliegt. Das erinnert, glaube ich, jeden Ossi an dunkle Zeiten, sowas.
Aber als Bürger dieses Landes brauche ich ja Rechtssicherheit. Ich muss ja wissen, ab welcher Grenze ich mich im Bereich des Illegalen bewege. Sonst haben wir eigentlich keinen Rechtsstaat. Also ich muss wissen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist.
Ja, da hast du recht, aber ich kann dir dabei nicht helfen. Das ist ja das Problem. Also die Staatsrechtler, die jetzt den Verfassungsschutz so scharf kritisieren, auch diese Kategorie Delegitimierung, kritisieren genau das. Es gibt keine scharfen Kriterien, es gibt nur Gummibegriffe, die für alles Mögliche verwendet werden können. Und wenn man sich die konkreten Fallbeispiele ansieht, die unter diesen Begriff fallen beim Verfassungsschutz, dann sieht man auch, wie beliebig das ist.
Das heißt, als Journalist stehst du qua Beruf schon mehr oder weniger automatisch auf der Watchlist des Verfassungsschutzes.
Könnte passieren, ja. Logisch wäre es jedenfalls.
Ursprünglich war es ja gar nicht die Aufgabe des Verfassungsschutzes, sich um Einzelpersonen zu kümmern, sondern um Organisationen. Das wurde aber vom Bundestag im Juni 2021 geändert. Wie kam das zu dieser Änderung und welche Folgen hat das?
Ja, das ist lustig. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also seit Gründung des Verfassungsschutzes konnte man eigentlich nur Organisationen beobachten. Der Grund ist relativ einfach. So eine Beobachtung ist ein Eingriff in Grundrechte und ein einzelner Mensch kann nicht gefährlich genug werden im Regelfall. Und deswegen macht es keinen Sinn, den zu beobachten. Man muss schon irgendwie eine Organisation haben. Und das schützt natürlich den Einzelnen auch in seinen Rechten, diese Festlegung. Und im Jahr 21, das hat jahrzehntelang super funktioniert, im Jahr 21 glaubte die Bundesregierung und der Bundestag, das ändern zu müssen. Das haben sie, glaube ich, nach 26-minütiger Debatte im Bundestag gemacht, vor halbleeren Rängen, so einen Eingriff. Und seitdem kann man auch Einzelpersonen überwachen. Ohne diese Änderung könnten sie heute übrigens dann den Maaßen nicht überwachen, den ehemaligen Chef. Das war
der konkrete Anlass war, glaube ich, das Attentat von Hanau.
Das glaube ich nicht. Aha. Das glaube ich nicht, dass der konkrete Anlass das Attentat von Hanau war. Das war der vorgegebene Grund. Das ist ja was anderes. Weil diese Änderung des Gesetzes, dass auch einzelne Personen überwacht werden können, findet zeitgleich statt zu dem Moment, dass diese Kategorie Delegitimierung eingeführt wird. So. Und so eine Gesetzesänderung geht über den Tisch des Behördenchefs, also über den Tisch von Thomas Heidenwang. Der löst das normalerweise aus. Der löst eine Gesetzesänderung aus in einem Verwaltungsapparat. Und ich habe da mit hochstehenden ehemaligen Verfassungsschutzmitarbeitern gesprochen und die sagen ganz klar, das hängt zusammen. Das ist ganz logisch. Also die Einzelüberwachung ist eingeführt worden, um sogenannte Delegitimierer noch effektiver überwachen zu können. So einfach ist das. Und das kann man natürlich nicht öffentlich in die Begründung reinschreiben zum Gesetz. Dann fällt es ja am Ende auch noch einem Abgeordneten auf, woran da gestrickt wird.
Thomas Heidenwang, also der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, hat unlängst in einem, glaube ich, doch viel beachteten Gastbeitrag für die FAZ den Satz geäußert, ich zitiere, Meinungsfreiheit ist kein Freibrief. Und weiter, so der oberste deutsche Verfassungsschützer, Die verfassungsschutzrechtliche Relevanz von Äußerungen hänge nicht davon ab, ob diese strafbar oder illegal seien. Da fragt man sich natürlich, ja, wovon denn sonst? Wer entscheidet denn dann, was verfassungsschutzrechtlich relevant ist und was nicht?
Naja, laut Gesetz tut das Thomas Haldenwang. Also insofern würde ich sagen, es ist wieder eine schwierige Situation jetzt, mit dieser Frage umzugehen.
Aber
also,
der Mann ist Behördenleiter, mehr dann eben auch nicht.
Naja, Moment. Also, es ist aber so, dass er recht hat, dass die verfassungsschutzrechtliche Relevanz von Äußerungen auch gegeben sein kann, nach jetziger Rechtslage, wenn keine Straftat vorliegt. Das ist ja die Gründungsidee des Verfassungsschutzes, einzuschreiten, bevor eine Straftat passiert ist. Also er hat damit erstmal recht mit dieser Aussage. Die Frage ist, welche Konsequenzen er daraus zieht. Und man kann eben zwei Konsequenzen daraus ziehen. Die eine Konsequenz wäre, als Verfassungsschutz diskret, geheim Dinge zu beobachten. Das wäre auch schon ein Eingriff in Grundrechte, aber vielleicht noch nicht so schlimm. Das ist ja aber nicht das, was Haldenwang macht. Haldenwang überwacht nicht hinter verschlossenen Türen und diskret bestimmte Dinge, sondern er gibt ständig Interviews, interveniert ständig in die Öffentlichkeit, sagt zum Beispiel, der Verfassungsschutz arbeitet daran, die Meinungsumfragen für die AfD zu verändern oder dies oder jenes. Und das ist das Problem an seinem Arbeiten, auch auf Basis der jetzigen Rechtslage, dass er nicht nur irgendwas beobachten will, sondern die Meinungsbildung des Volkes steuern will. Ein Geheimdienst will die Demokratie steuern. Und das ist irre. Und das ist mit Sicherheit rechtswidrig. Also deswegen würde ich sagen, nicht diese Äußerung, man kann auch unterhalb von Strafbarkeiten nach der jetzigen Rechtslage problematisch unterwegs sein, das ist nicht das Problem. Und wenn es dann beobachtet wird, das Problem ist, dass Haldenwang beansprucht, der Volkspädagoge der Nation zu sein. Und das steht ihm nicht zu.
Wenn es ihm nicht zusteht, wie kann man denn dagegen vorgehen?
Ich würde sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Es gibt einen Dienstherrn, der heißt Nancy Faeser, und eigentlich hätte sie sowas zu unterbinden, wenn Haldenwang dazu nicht von selbst in der Lage ist.
Nancy Faeser ist Juristin. Was hindert sie daran?
Das ist die große Rätselfrage. Man muss das wohl so deuten, dass es ihr selbst an einem gewissen staatspolitischen Ethos mangelt. Also in dem Moment, wo sie Sozialdemokratin Innenministerin wird, ist sie nicht mehr Sozialdemokratin, sondern Innenministerin. In erster Linie. Sie hat das Gemeinwohl zu verkörpern, die Rechtsordnung zu verkörpern. Sie ist Verfassungsministerin und hat, das ist ja so ja ihr Amtseid, Gerechtigkeit gegenüber jedermann walten zu lassen. So. Und wenn ich das aber gar nicht so richtig ernst meine, dann lasse ich Thomas Haldenwang gewähren.
Sie ist ja nicht ganz allein. Also Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat sich bei Nancy Faeser ja erkennbar untergehakt. Es gibt ja auch noch einen Bundeskanzler namens Olaf Scholz, der könnte ja auch irgendwann mal gewisse Alarmsignale empfangen und seiner Bundesinnenministerin sagen, dass sie da vielleicht sich vergaloppiert hat.
Tja, also ich sitze nicht in den Kabinettssitzungen mit dabei. Ich würde nur sagen, es gibt neben vielleicht einem Defekt im staatspolitischen Verständnis, gibt es sicherlich auch einen intellektuellen Defekt. Das ist deutlich geworden auf der Pressekonferenz im Jahr 2023, als sie den Verfassungsschutzbericht mit Haldenwang vorgestellt hat. Da hatte sie immer wieder gesagt, ja, die größte Bedrohung der Staatsordnung geht von rechts aus. Da meldete sich ein Journalist und fragte, Frau Ministerin, können Sie uns auch mal einen Grund nennen, warum das so sein soll? Und dann sagte sie, ja, das ist doch glasklar. Nur der Rechtsextremismus richtet sich gegen die demokratische Grundordnung, die anderen Extremismen nicht. Und neben ihr sitzt aber Thomas Haldenwang. Jetzt ist Extremismus aber genauso definiert. Jeder Extremist ist Gegner der demokratischen Grundordnung. Egal ob Islamist, Linksextremist, ist vollkommen egal. Und Nancy Faeser sagt, nee, es gibt die guten Extremisten und die bösen Extremisten. Die bösen Extremisten sind gegen die Demokratie, die Nazis, und des anderen sind die guten Extremisten, die haben gar nichts gegen die Demokratie. Aber das ist die Kerndefinition von Extremismus. Das heißt, da sitzt eine Innenministerin, eine Verfassungsministerin, die nicht einmal weiß, was Extremismus bedeutet, aber Programme gegen Extremismus auflegt. Das wäre ungefähr so, weil sie ja Juristin ist, als wenn eine Bildungsministerin, die außerdem Lehrerin ist, nicht weiß, was eine Schule ist. Also in dem Moment, als sie den Satz vor der Pressekonferenz gesagt hat, da saß ich fassungslos da. Und das Zweite, was mich fassungslos machte, nach dieser Erklärung hatte kein Journalist eine Frage mehr.
Ich kann mich noch erinnern an die Pressekonferenz, die hat ja auch immer so fast hilflos zu Haldenwang rübergeguckt. Nach dem Motto, sage ich auch das Richtige. Also kam es mir zumindest vor.
Ja, in dem Fall hat sie grottenmäßigen Unfug erzählt und Haldenwang hätte sie natürlich eigentlich korrigieren müssen, damit sich ein Rechtsirrtum nicht in der Republik verbreitet. Aber er zog es vor zu schweigen.
Wir sprachen ja schon über Haldenwangs Vorgänger, nämlich Hans-Georg Maaßen. Jetzt und auch darüber sprachen wir bereits, der wird selbst vom Verfassungsschutz beobachtet. Das klingt erstmal ein bisschen absurd, aber wie sagt man, die Wege des Herrn und wahrscheinlich auch die Wege von Geheimdienstlern sind unergründlich. Was mich stört, ist die Tatsache, dass es ja auf eine Vorverurteilung hinausläuft. Wenn öffentlich rausposaunt wird, dass Herr so und so oder Frau sowieso ins Fadenkreuz des Verfassungsschutzes geraten sind. Ich sehe das als schon fast krasse Einschüchterungsmaßnahme des Staates gegenüber seinen Bürgern.
Da kann ich nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Jetzt hast du verstanden, wie der Verfassungsschutz seit Beginn an funktioniert. Ich weiß nur nicht, ob dieser Fall dazu geeignet ist, das wirklich zu belegen. Weil wenn ich mich recht entsinne, hat das Maaßen selber in die Öffentlichkeit gebracht. Ja, in dem Fall hat es gar nicht der Verfassungsschutz, glaube ich, gesagt, sondern Maaßen hatte irgendwie den Verdacht und hat dann eine Anfrage gestellt und dann das Ergebnis veröffentlicht. Wir reden so. Also, aber das ändert trotzdem nichts daran, dass natürlich auch das ein Grundrechtseingriff ist, selbst wenn der Verfassungsschutz nichts sagt. Weil wenn du damit rechnen musst, auch vor jeder Straftat beobachtet zu werden, dann beeinflusst das dich natürlich in deiner Meinungsäußerung, also in der Art und Weise, wie du dich äußerst. Das greift mittelbar trotzdem in deine Grundrechte und deine Freiheitsbestrebung ein. Ich finde an dem Fall Maaßen aber was anderes viel schlimmer, wie ich das sagen darf. Ich habe mich immer so gefragt, was passiert denn eigentlich in der Behörde, wenn von heute auf morgen der ehemalige Chef plötzlich der Hauptfeind der Republik ist? Und das ist, glaube ich, relativ einfach, was da passiert. Und das ist, weiß gar nicht welches Wort, das ist mehr als traurig, das ist angsteinflößend, was sich in dieser Behörde abspielen dürfte. Es muss sich ja jeder Mitbeamte da sagen, ach du Scheiße, wenn du eine klare Meinung äußerst und selbst dein ehemaliger Chef wird dann Gegenstand der geheimdienstlichen Beobachtung, der kann ja mich auch treffen.
Das ist so ein bisschen wie im Stalinismus.
Ja, das ist genau, bestrafe einen, erziehe Tausende. Und das ist deshalb ganz wichtig, weil Maaßen, der wehrt sich ja jetzt auch deshalb gerichtlich, weil er als Beamter sogar davon bedroht ist, dass seine Pension gekürzt oder gestrichen wird, wenn ihm Extremismus vorgeworfen wird. Da geht es am Ende um die wirtschaftliche Existenz auch. Das ist keine Kleinigkeit. Und dadurch, dass sich Haldenwang Maaßen vorknüpft, lösen die in dieser Behörde, glaube ich, eine Bewegung aus, die für den Rechtsstaat unglaublich schwierig ist. Das ist Duckmäusertum, Speichelleckerei. Und ich glaube, da wird gerade Heinrich Manns Untertan erzogen in dieser Behörde, weil sich niemand mehr trauen wird, etwas gegen die Parteiführung zu sagen. Und das ist gerade in so einer Behörde wie dem Verfassungsschutz, also finde ich widerlich.
Du hast vorhin gesagt, der Maaßen habe das selbst öffentlich gemacht. Woher wusste er denn oder ahnte er, dass er beobachtet wird vom Verfassungsschutz und hat dann angefragt? Oder wie kann ich als Bürger in der Zentrale des Bundesamts für Verfassungsschutz, also in Köln, anrufen und sagen, hallo, mein Name ist so und so, ich würde gerne mal wissen, ob ich von Ihnen beobachtet werde oder wird mir das mitgeteilt? Oder woher wusste der das überhaupt oder ahnte es?
Ich weiß gar nicht mehr, was das Indiz dafür war, dass er die Anfrage gestellt hat, aber laut Bundesverfassungsschutzgesetz ist es so, dass man beim Verfassungsschutz tatsächlich einen Antrag stellen darf auf Einsicht in die über einen gespeicherten Unterlagen. Man muss dafür aber ein berechtigtes Interesse geltend machen. Also man kann nicht einfach einen Zweizeiler hinschreiben und sagen, ich möchte mal wissen. Da gibt es schon diese Schutzklausel, man muss dann schon argumentieren, warum man ein berechtigtes Interesse daran hat. So. Und das Recht steht aber jedem Bürger zu. Der entscheidende Punkt ist nur, der Verfassungsschutz hat seinerseits wiederum die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich teile dir aber nicht alles mit, weil ich das für geheimschutzbedürftig halte. Also man hat zwar, langer Rede, kurzer Sinn, das Recht, was zu erfahren, aber ob man alles Relevante erfährt, das liegt wieder in der Hand der Behörde.
In deinem Buch schreibst du, dass du im Zuge deiner Recherchen auch mit Mitarbeitern des Verfassungsschutzes gesprochen hättest, und zwar unter höchst konspirativen Bedingungen. Manches hätte gewirkt wie aus einem schlechten Agentenfilm. Da würden mich natürlich ein paar Details interessieren, wie das sich vollzogen hat.
Ja, das waren verschiedene und die haben auch das Buch vorher gelesen, bevor es veröffentlicht wurde. Und was ich ganz ermutigend fand, muss ich sagen, dass die überwiegend dem Buch zugestimmt haben. Die sagten, ja, Brotkorb, genauso ist es. Also es gibt auch beim Verfassungsschutz noch Leute, die kritisch sind. Auch gar nicht so unbedeutende Leute. Und dann habe ich mich mit einem verabredet in einem Restaurant, auf dem Hinterhof, und also 19 Uhr, und dann bekam ich so, ja, von dem habe ich auch viel gelernt, von diesem Mitarbeiter, über also welche Kommunikationsmedien man verwenden muss, um abhörsicher zu sein und so. Und über diese Medien haben wir uns dann verständigt. Und dann bekam ich so eine Nachricht, klappt nicht 19 Uhr, erst 19.30 Uhr. Frage ich so, wieso denn? Sagt er, ja, ich muss erst abschütteln. Ich sage, ja, dann müssen Sie ihn abschütteln. Sagt er, ja, erkläre ich Ihnen später. So. Und dann gehe ich dahin. Und dann taucht er auch wirklich auf, alles schon dunkel und muschebubu. Und der war völlig Schweißperlen auf der Stirn und ja, so wie so Körpertourette. Also wie völlig, die ganze Zeit zitternd und überall hinguckend. Und dann setzt er sich hin und dann sage ich, wie, wo war's abschütteln?
Sagt er, ja, meine Spitzel. Sag ich, wie, was für Spitzel, andere Geheimdienste? Sagt er, nee, die Spitzel aus dem eigenen Laden. Sag ich, was ist los? Ihr bespitzelt euch auch noch gegenseitig? Nicht, sagt er, ja. Sag ich, gut, okay, das ist natürlich ein Fall ausgleichender Gerechtigkeit, dass ihr nicht nur uns auf den Sack geht, sondern euch gegenseitig auch noch, ja? Bei Lichte betrachtet ist es natürlich logisch. Also die müssen irgendwie, das ist eine sicherheitsrelevante Behörde, aufpassen, dass da keine Spione eindringen oder so, ne? Aber an dem Mann hat man körperlich gesehen, dass das persönlichkeitsverändernde, auch gravierend persönlichkeitsverändernde Folgen hat, für diese Behörde zu arbeiten. Also ein normales Gespräch war eigentlich nicht möglich. Das war alle paar Sekunden unterbrochen von ängstlichen Blicken in alle Richtungen, wenn sich jemand genähert hat oder sonst was. Da hatte ich schon großes Maß an Anteilnahme in diesem Gespräch mit dem Schicksal dieses Menschen. Ne? Der ist jetzt nicht besonders gequält in der Behörde, ist einfach normal.
Ja, ich hatte auch schon öfter mal den Eindruck, dass Leute, die bei Geheimdiensten arbeiten, entweder schon von Anfang an ein bisschen schräg drauf sind und sie deswegen diesen Berufsweg einschlagen oder dass am Ende dann doch so eine Art Deformation professionell kommt und du dann tatsächlich zu so einer Art Getriebenem wirst, der überall irgendwelche Nachstellungen oder Verschwörungen wittert. Ich glaube, dass auch dem eben erwähnten Herrn Maaßen das ein bisschen so ging, denn der macht ja schon manchmal ein etwas, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber ein bisschen den Eindruck, als ob er nicht zu 100% in sich ruhen würde, oder geht das nur mir so?
Nee, also das muss man sagen, kann ich für alle Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass die alle eine extreme politische Schlagseite haben. Ja? Also wenn mir einer erzählen will, dass diese Behörde politisch neutral, nüchtern, rechtsstaatlich Dinge analysiert, dann muss ich sagen, ich habe keinen einzigen Mitarbeiter getroffen, dem ich das zutraue. Die waren so politisch gebürstet.
In welche Richtung?
Ja, das war schon eher konservativ.
Okay.
Die waren eigentlich in der Sache, muss ich sagen, gab es da gewisse Schnittmengen zur AfD.
Das ist ja interessant, weil das ist ja genau das Gegenteil von dem, was sie jetzt eigentlich bewirken sollen.
Ja, das ist so. Aber das scheint insofern im Verfassungsschutz folgende Situation zu geben. Also die haben ja gigantischen Personalaufwuchs hingelegt und da sind jetzt ganz viele junge Woke-Leute reingeschwappt. So, die kümmern sich um Kampf gegen rechts und die älteren, etablierteren Leute, die machen die anderen Sachen. So, und so ist diese Schizophrenie der Behörde ist durchaus, das kriegt man hin.
Okay, da wird auch ein Generationenkonflikt ausgetragen.
Ja, erzählt man mir so. Ja. Die Jüngeren kommen rein, weil sie was gegen rechts tun wollen. Und betreiben dann Fake-Accounts oder so im Internet als digitalen Stammtisch, um irgendwie mit Rechtsextremisten, muss man sagen, da irgendwie zu konferieren und Sachen aufzuschreiben, die dann als Beleg gelten.
Dein Buch ist ja nicht nur eine abstrakte rechtstheoretische Betrachtung dieser Behörde, sondern, und das finde ich besonders interessant und aufschlussreich, sie geht 6 konkrete Fälle durch. Anhand dieser Fälle versuchst du zu zeigen, und es gelingt dir auch, dass der Verfassungsschutz teilweise völlig außer Rand und Band unterwegs ist. Bei einem dieser Fälle steht Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow im Mittelpunkt. Und ich konnte mich tatsächlich fast gar nicht mehr daran erinnern, dass Ramelow sage und schreibe 27 Jahre lang vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Wie kam das denn dazu und wie ging die Sache am Schluss aus?
Ja, das ist Thüringen. Das ist sowieso schon immer ein besonderes Pflaster gewesen. Also die Geschichte geht eigentlich Mitte der 90er Jahre los. Da geht ein Fax ein bei der Grünen-Fraktion und zwar vom Verfassungsschutz. Und das ist ein Schreiben.
Bei der Grünen-Fraktion im Thüringer Landtag.
Ja, und das ist ein Schreiben vom Verfassungsschutz. Und da berichtet, das ist aber adressiert an die CDU-Landtagsfraktion nach dem Motto, wie von Ihnen gewünscht, übermitteln wir Ihnen anbeidet Wahlkampfmaterial gegen die PDS. So. Die Genossen vom Verfassungsschutz waren zu dusselig, die richtige Faxnummer zu drücken. Also da fiel der Verfassungsschutz schon mal auf mit dem Missbrauch für politische Zwecke, hatte dann aber gar keine weiteren politischen Folgen.
Okay, nur nochmal zur Klarstellung. Also die CDU im Thüringischen Landtag hatte vom Verfassungsschutz Material angefordert, das sie gegen die PDS, heute Linkspartei, verwenden kann.
Ja, im Wahlkampf, genau.
Und die haben sich darauf eingelassen.
Der Verfassungsschutz hat einen Fax dann losgeschickt, aber leider sich in einer Faxnummer vertan und landete bei den Grünen.
Aber so unprofessionell kann man ja fast gar nicht sein.
Ja, was soll ich dazu sagen? Also, dass der Verfassungsschutz auch ein intellektuelles Problem hat, das ist ja Gegenstand meines Buches. So. Und dann war aber schon mal für die Linkspartei damals PDS ein Anhaltspunkt gegeben, dass diese Behörde politisch missbraucht wird gegen die PDS damals. Okay. Dann ging es weiter. Später wurde dann aufgedeckt, eine Firma, dass der Verfassungsschutz eine Tarnfirma gegründet hatte. Der Geschäftsführer war am Ende der Verfassungsschutzchef selbst und der hat sich dann selber Aufträge gegeben aus dem Staatshaushalt für Bücher, Filme und so. Das war aber alles völlig überteuert. Und dann hatte er
ordentlich Geld übrig behalten und dieses Geld hatte er in einer schwarzen Kasse, aber nicht für sich selbst, sondern für den guten Kampf. Er wollte einfach geheimdienstliche Dinge machen am Staatshaushalt und an der parlamentarischen Kontrolle vorbei. So, und so geht das die ganze Zeit in Thüringen.
Der Reptilienfunk, sagte man früher.
Genau. Und passieren solche Sachen und dann wird Ramelow irgendwann Abgeordneter da und sagt dann, na, das ist aber komisch, da gucken wir mal nach. Und dann stellt er einen Antrag, sowohl in Thüringen als auch beim Bundesamt für Verfassungsschutz, ob was über ihn vorliegt. Und siehe da, es lagen Akten vor. Und dann erfuhr er, dass er seit 27 Jahren beobachtet wird. Und der Vorwurf war, bevor er in der PDS Mitglied wurde, zum Beispiel sowas wie, er hätte in der Zeitschrift der DKP, Deutsche Kommunistische Partei in Marburg in den 80er Jahren, eine Hochzeitsanzeige veröffentlicht.
Ja? Der war damals Gewerkschafter in Hessen. Er kommt ja aus Hessen.
Genau, in Hessen. Er war ein Gewerkschaftsfunktionär in Hessen. Oder war der überhaupt schon Gewerkschaftsfunktionär in Hessen? Das weiß ich gar nicht. Aber jedenfalls, doch, ich glaube ja. Aber die große Karriere dann in Thüringen. Aber zum Beispiel, das war das, was man ihm vorgeworfen hatte. Aus dieser Hochzeitsanzeige wurde gemacht, dass er also offenbar ein Kommunist ist und an einer Revolution arbeitet. Er war damals aber nicht Mitglied der DKP. Wenn man Ramelow heute fragt, warum er das gemacht hat, sagt er ganz einfach, er hatte eine Reihe von Freunden, die Mitglied in der DKP waren. Und es war für ihn die einfachste Möglichkeit, den Freundeskreis darüber zu informieren, dass er jetzt heiraten. So. Also ungefähr von diesem Charakter waren die Vorwürfe. Das reichte dem Verfassungsschutz aber aus, zu sagen, den überwachen wir. Und das ging dann bis zum Bundesverfassungsgericht. Also mehrere Instanzen. Und am Ende gab der Verfassungsschutz sogar zu, dass er gegen Ramelow nichts, aber auch rein gar nichts in der Hand hat. Und zur Rechtfertigung der Beobachtung hat er dann gesagt, das ist halt so, es ist völlig unerheblich, ob du ein Extremist bist oder nicht, oder ob du bloß ein nützlicher Idiot von Extremisten bist, weil das ist die sogenannte nützliche Idiotentheorie entstanden, damals vom Verfassungsschutz, dass er sagt, ist vollkommen egal, das Bundesverwaltungsgericht hat das sogar bestätigt. Also nach dem Motto, es ist, selbst wenn du nichts hast zu Schulden kommen lassen, kannst du eine Personenakte bekommen und unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stehen. Du darfst einfach nicht mit den falschen Leuten Kontakt haben. Und wer die falschen Leute sind, das weißt du aber nicht, weil das steht ja nur in den Akten des Verfassungsschutzes, wer als verdächtig gilt. So. Das Bundesverfassungsgericht hat das dann aber 2013, ein Jahr vor der Wahl, Ramelow einkassiert und gesagt, liebe Freunde, das waren 27 Jahre Rechtsbruch. Und jemand, der in einer angeblich extremistischen Organisation wie der PDS Mitglied ist, aber selbst auf der Grundlage der Verfassung arbeitet, der hilft der Verfassung und schädigt sie nicht, sagt das Verfassungsgericht. Also das Ding, diese Theorie vom nützlichen Idioten ist komplett einkassiert worden.
Wir haben jetzt schon öfter darüber gesprochen, wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Was heißt das eigentlich konkret? Das heißt ja wahrscheinlich nicht, dass die irgendwie drei Agenten nachsetzen und wenn du morgens das Haus verlässt, dass da ein Auto mit dunklen Scheiben steht und die gucken raus und spionieren dir nach.
Das kann man so nicht sagen. Also es gibt drei Stufen. Wir haben den Prüffall. Der Prüffall ist einfach, Referatsleiter oder Sachbearbeiter XY hat was in der Zeitung gelesen und sagt, no, das ist aber interessant, das prüfe ich mal. Also wenn da mehr, also wenn bei der Prüfung rauskommt mit öffentlichen Quellen, es werden nur öffentliche Quellen geprüft, öffentlich zugängliche Quellen, wenn dann noch ein, zwei, dreimal was anderes passiert, dann wird aus dem Prüffall ein Verdachtsfall. Dann hat man den Verdacht, dass es eine Bestrebung gibt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Und sobald dieser Status erreicht ist, werden auch geheimdienstliche Mittel eingesetzt oder können eingesetzt werden.
Das heißt, du kannst abgehört werden, alles, das Telefon, alles.
Alles. Und das ist du bist aber erstmal nur noch ein Verdachtsfall. Das heißt, es gibt noch keine Beweise dafür, nicht mal aus Sicht der Behörde, dass du tatsächlich ein Extremist bist. Gerätst du schon in diese geheimdienstlichen Operationen. Und dann gibt es das ist im Moment der Status der AfD in Münster. Ja. Sind nur so ein Verdachtsfall. Und dann gibt es die letzte Stufe, erwiesen extremistisch. Und das Problem ist nur, was der Verfassungsschutz für erwiesen extremistisch hält, das ist auch nicht immer wasserdicht. Zum Beispiel der zweite Fall in meinem Buch, ein Menschenrechtsanwalt, der als erwiesen extremistisch galt, 38 Jahre lang beobachtet, alles verfassungswidrig gewesen und falsch. Aber das sind die drei Stufen. Prüffall, Verdachtsfall und erwiesener Extremismus.
Was sind eigentlich die Konsequenzen, wenn du einfach jahrzehntelang letztlich ohne Anlass oder aus geringem Anlass beobachtet wurdest? Kann man da irgendwie sowas wie eine Wiedergutmachung erstreiten?
Ich glaube nicht. Also Rolf Gößner, dieser Menschenrechtsanwalt, den ich eben gerade erwähnt habe, der sagt auch, naja, also ich bin ja der Grundrechtsträger als Bürger, nicht der Staat. Der Staat hat meine Grundrechte eingeschränkt, hat mich bespitzelt oder beziehungsweise überwacht, hat mir Vorwürfe gemacht, die vor dem höchsten deutschen oder Verwaltungsgericht am Ende als völlig unberechtigt bezeichnet wurden. Und ich bin unschuldig. Und er sagt, ich warte eigentlich bis heute auf den Ausdruck des Bedauerns, der Entschuldigung, dass der Staat einen unbescholtenen Bürger 40 Jahre lang in Grundrechten verletzt hat, verfassungswidrig.
Gibt's aber nicht, tut die Behörde nicht. Deswegen, das muss man offenbar im Sinne der Allgemeinheit hinnehmen.
Wenn man sich das so anhört, dann könnte man auf die Idee kommen, dass eigentlich der Verfassungsschutz selbst Objekt der Beobachtung durch den Verfassungsschutz sein sollte.
Naja, aber da kommt jetzt natürlich sozusagen ins Spiel, dass wir es mit Verschwörungstheoretikern im Auftrag des Staates zu tun haben. Das sehen die ja nicht. Das ist ja wahrscheinlich auch das Verrückte an der Sache. Sowohl Nancy Faeser, aber auch Thomas Haldenwang, glaube ich, sind total überzeugt davon, dass sie das Richtige tun. Ich glaube, die haben gar kein Schuldbewusstsein. Und das ist, glaube ich, noch viel schlimmer, als dass sie vielleicht das eine oder andere nicht verstehen. Dass sie gar kein Gespür dafür haben, wie bedeutsam diese Behörde ist, was sie alles anrichten kann, welche Macht sie in Wahrheit hat. Also für die Demokratie, für das Funktionieren oder Nicht-Funktionieren der Demokratie. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten erschüttert, dass ich da null Problembewusstsein sehe.
Und deswegen, wenn ich die richtig verstehe, plädierst du letztlich auch für eine Abschaffung des Bundesamts für Verfassungsschutz? Jetzt leben wir allerdings tatsächlich in Zeiten zunehmender Radikalisierung an beiden politischen Rändern und hinzu kommen Fälle wie etwa der islamistische Extremismus. Wäre denn eine Reform des Bundesamts für Verfassungsschutz dann nicht sinnvoller, als ihn gleich ganz abzuschaffen?
Man kann vom Verfassungsschutz ja in zwei Weisen reden. Das eine ist die Behörde, und zwar die spezifisch deutsche Behörde, als, wie soll ich sagen, Nachklapp zu Adolf Hitler letztlich. Und das andere ist die Funktion, das ist ja nicht dasselbe. Und wofür ich plädiere, ist die Behörde spezifisch deutscher Funktionen abzuschaffen, nämlich Gesinnungsschnüffelei zu betreiben und im Prinzip Regierungskritiker zu verfolgen oder für die etablierten Parteien die politische Opposition aus der Landschaft zu bewegen. Das macht keine andere westliche Demokratie. Das, glaube ich, gehört sich auch nicht. Das ist einfach ein Nachkriegsüberbleibsel, das gehört weg. Was natürlich nicht weggehört, ist die Funktion selbst. Aber die würde ich eben konzentrieren, wie das üblich ist sonst, auf das Verfolgen politisch motivierter Straftaten. Nichts anderes. Und das aber können auch die Staatsschutzkommissariate der Polizei. Das machen die sowieso.
Ein Bundeskriminalamt zum Beispiel.
Ja, also das kann ich als Polizeibehörde machen. Und deswegen würde ich sagen, die Behörde selber braucht es nicht. Man verringert den Umfang der Aufgaben auf das, was für eine Demokratie eigentlich angemessen ist. Dann kann man im Rahmen dieser Aufgabe sogar die Befugnisse erweitern, sodass sie mehr tun können als heute bei engerem Aufgabengebiet. Dann sind sie sogar effektiver. Aber das, was unsere Demokratie beschädigt, den öffentlichen Diskurs, das brauchen wir nicht. Also das hilft unserem Land nicht.
Könntest du dir vorstellen, dass du aufgrund deiner Recherchen und der Veröffentlichung dieses Buches selbst zu einem Verdachtsfall für den Verfassungsschutz wirst oder geworden bist?
Also, ich weiß nur wiederum über meine Kontakte, dass es tatsächlich Mitarbeiter des Verfassungsschutzes gibt, wenn das nicht Blödsinn ist, was man mir erzählt, die darüber nachdenken, ob ich die Seiten gewechselt hätte. Ja, und zwar, was war der Anhaltspunkt? Der Anhaltspunkt ist ja, dass ich zum Beispiel mit Leuten von der AfD rede oder mit anderen. Und dann sagte ich natürlich, als man mir das sagte, dem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, du, ich verrate euch was. In unseren Kreisen nennen wir das Recherche, mit anderen Leuten zu reden. So, und da ich aber auf der anderen Seite auch wieder aus Verfassungsschutzkreisen folgenden Satz über mein Buch höre, ziemlich verbirgt und auch nicht unbedeutende Leute, naja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat der Brotkopf mit vielen gar nicht so unrecht. Da habe ich wieder so einen kleinen, wie soll ich sagen, Funken von Optimismus, dass sich da vielleicht auch wieder irgendwann ein kritischeres Bewusstsein und eine andere Haltung zur Arbeit durchsetzen wird.
Matthias, ich danke dir für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für Ihr Interesse. Cicero Podcast finden Sie wie immer auf cicero.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Cicero Politik, ein Podcast von Cicero, das Magazin für politische Kultur.